Qualpod, ein philosophischer Podcast der LMU.
Hallo zu einer neuen Folge von Qualpod. Eure Hosts heute sind Timo Greger und ich, Dorothea Winter. Und wir werden heute über die Philosophie der PartnerInnenwahl im 21. Jahrhundert sprechen. Timo, stell dich mal bitte vor.
Also ich soll mich vorstellen, ja, Timo Greger ist mein Name. Ich promoviere an der LMU in München zur Ethik der Authentizität. Forsche aber auch in anderen Bereichen noch. Also ich mache sehr viel zur politischen Philosophie, zur Ethik im Allgemeinen, vor allem da auch zur Ethik der künstlichen Intelligenz und Bildungsphilosophie. Und in den letzten Wochen und Monaten habe ich mich immer verstärkter mit dem Grenzbereich Philosophie und Psychologie beschäftigt. Das wird uns ja hier jetzt mit der Frage der Liebe auch beschäftigen. Und wenn es mich richtig erinnert, Doro, dann haben wir jetzt die dritte Folge zu Liebe, Dating und Sexualität. Das ist nämlich auch eines meiner liebsten Forschungsbereiche, sage ich jetzt mal. Die lassen sehr oft nicht so gut in Seminarkontexte packen. Deswegen freut es mich immer, wenn wir einen Podcast machen, wenn wir beide neue Erkenntnisse haben.
Genau. Ich bin Dorothea Winter und ich promoviere in Philosophie zu der Frage, ob künstliche Intelligenz, also KI, Intentionalität entwickeln kann. Und Timo und ich kennen uns noch aus unserer gemeinsamen LMU-Zeit quasi. Genau, und inzwischen bin ich in Berlin an der Humboldt-Universität und arbeite am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und bin eben auch sehr froh, dass ich außerhalb von KI und Ethik und Intentionalität ein bisschen hier andere Themen mal behandeln kann, philosophisch. Genau, wir haben, wie wir gerade eben schon angeteasert haben, einige Episoden schon zu Liebe und Philosophie gemacht, aber immer unter anderen Aspekten. Also bei den ersten beiden Folgen ging es um KI und Ethik und Dating. Also wir haben dann eine Folge zu Sexrobotern gemacht und der Ethik der Liebe und einer zweiten Folge über die Ethik des Online-Datings, also Liebe im Zeitalter von Tinder und Bumble und so weiter. Und da haben wir uns eben sehr auch auf die technischen Aspekte und was da so zugrunde liegt bezogen. Und dann haben wir noch eine dritte Folge gemacht bei Qualpod zu Liebe, wo es eben nicht um Ethik, sondern Philosophie insgesamt ging. Und da sind wir dann auf Platons Kugelmenschen eingegangen und da haben wir auch herausgefunden, dass die Epoche der Romantik gar nicht so romantisch war. Und da haben wir auch entdeckt, dass Homosexualität in der Antike eigentlich der Heterosexualität vollkommen gleichgestellt war und es erst später eben dann dieser Rückschritt, sagen wir mal, in Bezug auf sexuelle Offenheit stattgefunden hat. Und genau, das war eher so eine philosophie-historische Folge mit Fokus auf Antike, Aufklärung und Romantik. Und wie man jetzt anhand dieser drei super verschiedenen Folgen schon gesehen hat, kann man aus philosophischer oder respektive ethischer Sicht sehr viel über Liebe sprechen. Und die heutige Folge ist ein Teil einer kleinen Staffel zu Liebe mit 4 Teilen. Und heute ist eben der erste Teil. Worüber sprechen wir denn in der heutigen Episode, Timo?
Ja, heute sprechen wir mal um das Grundproblem der Liebe, also sozusagen warum Liebe. Und der zweite Teil dieser Folge wird dann die Frage behandeln, nachdem alle Menschen, das Ergebnis nehme ich jetzt mal vorweg, ja, Liebe wollen und nach Liebe suchen, dann werden wir uns mal anschauen, und da wird es ein bisschen soziologischer, also nicht ganz so normativ philosophischer, nämlich die Frage, welche Partner suchen wir uns denn überhaupt? Welche Strategien verfolgen wir dabei und welche Gefahren gibt es dabei, dem man sehr oft ein anheimfällt, oder auch die andere Frage, wie verändert sich denn das Ganze jetzt im 21. Jahrhundert in der Moderne? Das heißt, wir wollen eigentlich versuchen, oder und ich hoffe, es gelingt uns, den Rundumschlag um das Phänomen der Liebe zu schaffen in diesen 4 Folgen. Das ist eine große Herausforderung, liegt auch ein bisschen am Gegenstand begründet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Doro, aber ich habe jetzt auch schon einige wissenschaftliche Nüsse zu knacken. Und das Phänomen der Liebe, das war bisher wirklich das Schwierigste. Das hat mich teilweise, ich will jetzt nicht sagen schlaflose Nächte gekostet, aber zumindest anstrengende Tage. Insofern schauen wir mal, inwiefern wir dieses sehr komplexe und interdisziplinäre Feld in den nächsten Folgen beleuchten können.
Aber jetzt geht's erstmal mit einer ganz grundlegenden Frage los. Und zwar, wieso, weshalb, warum überhaupt Liebe? Also, das ist ja schon mal gerade eben so ein bisschen anklingen lassen. Aber ja, was soll das alles überhaupt?
Genau, also das ist schon die wichtigste Frage, die ich mir, glaube ich, die sich jeder mal stellen sollte, warum Liebe? Und Eva Illus Buch, Warum Liebe wehtut, kann ich gleich sagen, die beantwortet diese Frage nicht. Aber der Titel ist eigentlich symptomatisch dafür, weil eigentlich könnte man ja sagen, also das mit der Liebe, ach, warum lassen wir das denn nicht einfach? Das wäre doch eigentlich die logische Schlussfolgerung, wenn man in unserem Leben, wenn wir mit ganz vielen Dingen so richtig viel Probleme haben, dann lassen wir es halt irgendwann.
Folge beendet. Lösung gefunden.
Ja, genau. Also wir haben Probleme mit der Liebe, also lassen wir es. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, das sagt auch Eva Illou. In den westlichen Gesellschaften gibt es so viel Bedürfnis nach Liebe, es gibt so viele Singles, wie es noch nie gab, und unglückliche Singles, obwohl eigentlich die Liebe also wir haben den freiesten Markt der Liebe, da gibt es ja offenkundig dann irgendein Problem.
These patterns are not patterns that we individually have developed. They're not located in the private history of our family, but they are patterns that are produced by collective forces, such as the profound legal and economic changes that have affected women's and men's lives in modern societies.
Und das führt jetzt schon zu dem ersten Punkt, warum Liebe? Und Erich Fromm sagt so, er sagt, das erste Problem, das Grundproblem der menschlichen Existenz, das ist die Abgetrenntheit. Und Abgetrenntheit ist jetzt nicht nur Einsamkeit, nicht Einsamkeit, weil man kann auch in der Beziehung einsam sein, sondern Abgetrenntheit, sagt Erich Fromm, das ist das Phänomen, dass wir Menschen in der Welt sind und nicht wissen, was passiert. Also wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, welche Herausforderungen uns noch begegnen. Wir wissen auch nicht, ob wir das alles schaffen. Und um diese Abgetrenntheit zu überwinden, das ist das, was wir unbedingt wollen. Weil die Abgetrenntheit ist die Sphäre der Angst, der Schuld und der Scham, sagt Erich Fromm. Wenn wir alleine sind, ganz abgetrennt, dann da kommen Ängste her. Und das merkt man zum Beispiel, wenn kleine Kinder auch, wenn die irgendwie Angst haben, dann schreien sie oder dann kommen sie zur Mama und die Mama nimmt sie dann im Arm und dann wird alles wieder gut. Das ist so der Mechanismus und deswegen suchen wir Menschen Bindungen. Und das, glaube ich, hat sehr, sehr, sehr viel Plausibilität. Und insofern, wir können schon mit einem ganz kurzen Spoiler zur dritten Folge, Menschen, die das nicht schaffen, Bindungen einzugehen, die haben nämlich Angst. Und das ist eine ganz, ganz, ganz große Angst. Und es wird nicht besser werden dadurch. Man wird unglücklich durch.
Ja, die gleiche These vertritt auch der Philosoph Simon May vom King's College. Und der ist auch Neu-Freudianer. Und der sagt, also Zitat, Liebe ist die Entrückung, die wir für Menschen und Dinge verspüren, die in uns die Hoffnung auf ein sicheres Fundament für unser Leben wecken. Also das heißt eigentlich, dass halt wirklich Liebe empfunden wird für egal was, also das mit Dingen meinte halt wirklich egal was, also mit Dingen und Menschen, also es ist egal, ob es ein Mensch ist oder ein Buch oder ein Strand oder Hund oder ich weiß nicht, Spaghetti, Cacio e Pepe oder sonst irgendwas. Und weil eben May halt so ein Neu-Freudianer ist oder sich zumindest in dessen Tradition begibt, sagt er halt eigentlich, dass Liebe der unbewusste Wunsch ist, dass man dieses Back-to-Baby-Bauch-Feeling wieder bekommt. Gut, bei Freud wird damit ja eigentlich immer alles begründet mit dem Urvertrauen der Urliebe zur Mutter. Aber genau, und May sagt halt eigentlich, dass halt diese ganze Liebe eigentlich immer nur eine Suche nach Geborgenheit ist.
Ich kann nur sagen, das stimmt schon, aber man kann es besser ausdrücken, ihr solltet mal Erich Fromm lesen. weil dort gibt es schon eine ganz, ganz wichtige Differenzierung. Wir leben ja auch in einer Welt, in der man in den USA beispielsweise sein Haustier ins Testament als Erbfolge eintragen lassen kann und heiraten auch.
Nämlich, hat Mooshammer nicht seinem Hund irgendwas vermacht oder war das
ja, genau, mehr? Ja, okay. Stimmt, der Mooshammer hat seinem Hund was vermacht, genau, der Daisy. Also es gibt da schon einen Unterschied zwischen den Formen der Liebe. Also erstens mal, das ist vielleicht auch ganz gut, trotzdem nochmal den griechischen Begriff aufzuwenden, das ist Philia. Der wird meistens als Freundschaft übersetzt, und es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, wen willst du mal heiraten? Ja, eigentlich meinen besten Freund. Also nicht, dass man tatsächlich seinen besten Freund heiraten will, sondern dass den man heiratet, soll wie ein bester Freund sein. Und das ist die reifste Form der Liebe. Und es unterscheidet sich aber zur Mutterliebe. Das ist der griechische Begriff dafür ist Agape. Und das ist aber eigentlich keine gleichrangige Liebe, sondern es ist also eine bedingungslose Liebe. Also eine Mutter empfindet zu ihrem Kind eine bedingungslose Liebe. Im Bereich der zum Beispiel Freundesliebe, also unter Freundschaften, ist auch eine Form der Liebe. Das ist nicht bedingungslos. Also wenn der eine für den anderen dauernd irgendwie, sage ich jetzt mal, Freundschaftsdienste tut und der andere gar nicht, dann wird das irgendwann mal, sage ich jetzt mal, zu Bruch gehen. Und deswegen ist die Partnerliebe, also die reifste Form der Liebe, was Erich Fromm beschreibt. Und ganz interessant ist, er hat da natürlich auch eine gewisse Kapitalismuskritik noch mit dabei und er schaut sich in die Gesellschaft 1958 und sagt so, ja, und wenn Menschen unglücklich sind und nicht lieben können, und das ist eine These auch dahinter, was, richtig lieben muss man lernen, das ist nicht der Fall. Ja, wenn der Richtige kommt oder die Richtige kommt, dann kann man sofort. Da sagt er ein Beispiel, es ist wie ein Künstler, der sagt, ich warte darauf, bis das richtige Objekt kommt, das ich malen möchte. Und wenn das kommt, dann mache ich das Meisterwerk. Nein, das ist nicht der Fall. Insofern sagt er, haben wir Menschen dort auch ungesunde Zustände, um diese Abgetrenntheit zu überwerfen. Und er nennt da zum Beispiel Alkohol, Drogen, kurzfristige Sexkontakte, was schon in die Richtung Sexsucht geht. Da schaffen wir es immer nur, das punktuell zu überwinden, dann fühlen wir uns gut. Und das sind die ungesunden Formen. Und nennt er auch noch so Konsumpraktiken, nennt er noch, dass wir alle in das, die gleichen Dinge machen. Also was ist gerade so alles modern? Slackline, ich weiß, das magst du nicht, Slackline, das macht man jetzt, das macht jeder das Gleiche und man fühlt sich ganz individuell, aber eigentlich ist es gar nicht so. Und er sagt, die Grundform, also das ist ein Problem, deswegen tun Menschen das, aber die beste Möglichkeit, diese Abgetrenntheit zu überwinden und glücklich zu sein, ist die reife Form der Partner.
So, und jetzt lass uns kurz die erste Frage mit deinem schönen Schlusswort und Platon beenden, weil der sagt eigentlich so, Liebe liegt einfach in der menschlichen Natur, Punkt, mal ganz verkürzt. Aber du hast gerade schon angesprochen und lass uns da mal jetzt weiter drauf eingehen. Und zwar auf die Frage, ist Liebe ein Gefühl oder ist es eben, wie du gesagt hast, wie dieser Künstler quasi das krasse Kunstwerk, einfach das ihn selbst findet. Also ist es so, dass quasi man Mr. Right, Mrs. Wrong, wen auch immer einfach finden muss. Oder ist es eben so eine Praxis, also dass man quasi so einen Habitus entwickelt und dadurch dann eben lieben kann.
Also das war tatsächlich eine sehr, sehr, sehr komplizierte Frage, die ich lange gebraucht habe, um sie in aller Detailtiefe zu knacken. Weil man hört ja so ganz oft, also wenn man jetzt sagt, ich treffe irgendjemand und dann sagt man, ja, wird das was, wird's nix. Und dann geht man zu Freunden und dann kriegt man so meistens zwei Vorschläge, die aber völlig sich widersprechen. Die einen sagen dann oftmals, ja, hör auf dein Gefühl sagt dir das dann schon. Dann sagt man, ja, wenn ich jetzt auf mein Gefühl mir so sicher wäre, dann wäre ich jetzt nicht da und würde dir erklären, dass ich es nicht weiß. Dann sagen die anderen so, naja, dann denk doch mal nach. Also irgendwie so rationale Entscheidung, denk doch mal nach, was das so und so ist. Das hattest du doch mit dem Letzten schon. Und dann sagst du, ja, ist Liebe jetzt eine Entscheidung oder ist es ein Gefühl? Und da kann man sagen, wenn mir jemand die Frage stellt, Gefühl oder Entscheidung, dann sage ich definitiv Entscheidung. Aber diese Frage mag ich deswegen nicht, weil sie zu wenig komplex ist. Nämlich erstens mal, Gefühl ist es nicht. Und da gibt es auch ein Argument, was ich auch von Erich Fromm habe, der sagt, wenn Liebe ein Gefühl ist, dann könnte ich zum Beispiel ewige Liebe bei der Hochzeit nicht versprechen. Weil das Gefühl, das geht ja auch dann vielleicht mal weg. Dann muss ich hoffen darauf, dass das Gefühl immer da ist. Aber ein Versprechen basiert auf einem Willen. Ich will dir versprechen. Das heißt, Gefühl ist es irgendwie nicht. Aber jetzt würde jeder sagen, wir sprechen doch in der Welt immer darüber, da sind ja keine Gefühle da oder sind Gefühle da. Na, es ist schon irgendwie ein Gefühl. Aber was für ein Gefühl, und da gibt's jetzt in der Philosophie der Liebe so einen vorsichtigen Konsens, dass Liebe ein Metagefühl ist. Das heißt, wenn wir jemanden lieben, dann fühlen wir uns geborgen, dann haben wir Spaß zusammen, dann haben wir Freude, diese ganzen Gefühlszustände. Und wenn wir mit jemanden dort unseren Alltag teilen und diese Gefühlszustände haben, dann ist das, was man dann sozusagen als Summe aus diesen kleineren Gefühlen, das ist das, was wir als Liebe beschreiben. Dem würde ich zustimmen. Und das hat natürlich eine fundamentale Konsequenz auch, dass es auch Liebe nur möglich ist, wenn man den Alltag miteinander verbringt, wenn man eine Praxis miteinander teilt.
Ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, eben das, was du gerade meintest, dass man eben Gründe sucht, ob man verliebt ist oder mit der Person eine Beziehung eingehen will. Und da hat zum Beispiel Harry Frankfurt in seinem Buch The Reasons of Love, wichtig, wichtig, nicht Reasons for Love, sondern Reasons of Love, gesagt, dass Liebe Gründe schafft. Also der meint damit, dass es eben keine zwingenden Gründe für Liebe gibt, sondern halt jeder Mensch seine eigenen Gründe für die Liebe hat.
Love is ineluctably personal. So love is directed towards a particular person. It's me and the other person. It's not something general. This would probably exclude the agape that is directed towards all other people, beggars on the street and so on, right? Because this is not personal. The lover identifies with his beloved. So here we have an identification or union. So you see that he mixes up various things. The lover identifies with the beloved. Perhaps it would be better to say with the interests of the beloved, right? The lover identifies with the interests of the beloved, because when we have the concern, it's a concern for the interests of the beloved.
Also, dass Liebe Gründe schafft, das teile ich. Nur die Frage ist, welche Gründe und vor allem welche Entscheidung ist das? Welche Art von Entscheidung?
Genau, aber Frankfurt sagt ja einfach nur, dass es immer die eigenen Gründe sind. Also das hier, da geht, glaube ich, gar nicht weiter darauf ein, was jetzt genau die Gründe sind, sondern lässt es so agnostisch offen und sagt einfach, jeder hat halt seine Gründe.
Ja, genau. Und dann zeige ich immer, das hätte mir der auf dem Marienplatz auch sagen können. Das bringt mir
Problem nicht. Gelöst.
Ja, so. Ja, jeder hat seine eigenen Gründe und wenn jeder seine eigenen Gründe hat, dann ist ja das Problem geklärt. Das ist auch, wenn Leute zweifeln an der Liebe und man geht zu Freunden und sagt, ja, man braucht einen Ratschlag und dann kriegt man den Ratschlag. Also es gibt so zwei Arten von schlechten Ratschlägen. Der eine schlechte Ratschlag ist, dass der Freund will gar nicht zuhören, was eigentlich das Problem ist, sondern er weiß die Lösung schon vorher. Mhm. Das ist der fundamental schlechte Ratschlag. Und das die zweite ist aber der zweite Ratschlag, den man aber ganz oft hört und ganz oft bekommt, ist, dass man erklärt sein Dilemma oder sein Konflikt. Man weiß nicht, ob man jetzt mit dem oder der noch zusammen sein will. Und dann hört man so, ja, tu, was du für richtig hast. Oder ja, wenn du es wirklich willst, wenn du es wirklich willst, dann treff den nochmal. Also das ist natürlich, das kann ich auch vom Spiegel mir selber sagen. Weil was machen Freunde in dieser Situation? Ja, sie spiegeln halt eigentlich das Dilemma. Es hilft ja nicht weiter. Man muss ja dahinter ein bisschen nachforsten, kann man sagen, oder nachforschen, was da das Problem ist bei meinem Freund, bei meiner Freundin.
Aber das hilft ja als Spiegel nicht, sondern da muss man ja was rauskitzeln. Und das erfordert ja aber auch, dass man die Situation so weit irgendwie übersieht oder einschätzen kann. Und ich glaube meistens, weil man so hilflos ist und das nicht kann, dann hält man halt einfach einen Spiegel vor. Aber
und ich glaube, sehr viele Freunde wollen einfach auch keinen schlechten Ratschlag geben, weil am Ende werden sie ein bisschen dafür verantwortlich. Aber das führt uns jetzt direkt zur Frage, was für eine Art Entscheidung Liebe ist. Denn also wenn jetzt ein Freund, eine Freundin zu mir kommt und sie zweifelt gerade an ihrer Partnerschaft, was heißt das für ein Konflikt? Naja, da gibt's irgendwie gewisse Gefühle und Emotionen, Bedürfnisse und dann gibt's aber auf der anderen Seite einen Willen, also quasi ein vernunftgetriebenes Moment und das gerät miteinander irgendwie in Konflikt. Und da muss man als Freund oder als Freundin dann versuchen, maximal empathisch nachzuforschen, was denn da dahinter steckt. Da gibt's es kommt aus der aristotelischen Tradition, ist auch immer noch in der Psychologie ganz weit verbreitet oder eigentlich sehr gesichert, dass es zwei Arten von Entscheidungen gibt. Die eine, das nennt zum Beispiel der Psychologe Kahnemann, das ist schnelles Denken, langsames Denken. Und das schnelle Denken, das ist das intuitive Entscheiden. Also man sagt so das Bauchgefühl entscheiden. Und das andere, das langsame, das ist so das Rationale.
Well, system one is essentially what comes up automatically in your memory. So, you know, when I say 2+2, something comes into your head when I say your mother, an emotion comes. So all these things that are automatic, that's what I call system one. And you have no control of it because it's automatic and involuntary. System two, the slower thinking, is distinguished really not so much by the fact that it's slow, although it's pretty slow, but by the fact that it's effortful and deliberate. So what you can do deliberately, you do in system two. And you can control yourself, control your thoughts, perform complicated computations. Those things are activities of system two. So system one does most of the mental work. It happens automatically. We don't have to worry to where to put our next foot or what word should come next. Some of the work, and it's important work, is done by system two when we slow down.
Das muss man jetzt trotzdem noch ein bisschen erklären, weil das Rationale ist, ich setze mich hin und mache eine Pro- und Kontraliste und dann habe ich Gründe dafür, Gründe dagegen und dann gibt's aber auf der anderen Seite das ist Habitus, das kann man sagen, das ist so eine Entscheidung, dass man eigentlich sein ganzes Leben lang gelernt hat, wie man in Situationen umgeht, beim Autofahren am Anfang ist es noch kompliziert und dann macht man es irgendwie ganz automatisch und es ist aber nicht irrational, sondern wir haben das eben gelernt und in Bezug auf Liebe haben wir über ganzes Leben gelernt, welche Personen wir interessant finden, welche Personen, kann man auch so sagen, welche Bedürfnisse ich habe und welche Wünsche ich habe und ob mir die andere Person das erfüllen kann. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, das hatten wir bei der Tinder-Folge, warum wir nur 0,3 Sekunden brauchen, um zu entscheiden, ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht. Und jetzt ist mir gestern, ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, Doro, kennst du Friends?
Die 90er.
Genau, die 90er Jahre Sitcom. Da gibt's eine Folge, in dem Ross, also Ross und Rachel, das ist ja das ewige, leidvolle Traumpaar dort. Und Ross liebt Rachel schon seine ganze Jugend. Und er geht dann, ich glaube, nach China. Und die anderen Freunde erzählen Rachel, dass Ross in sie verliebt ist. Und das weiß sie nicht. Und dann stellt sich raus, ja, sie auch. Und dann kommt er aber zurück und sie will ihn am Flughafen abholen. Und es schon, man denkt schon, es ist die große romantische Traumszene. Und dann kommt aber Ross raus und hat eine Freundin dabei, die er in China kennengelernt hat. Das ist die Julie. Und dann erzählen aber dann im weiteren Verlauf die anderen Freunde, erzählen dann Ross, dass Rachel da eigentlich da war, um quasi ihn um den Finger zu wickeln oder die Liebe zu gestehen. Und dann gerät Ross in ein Dilemma. Und dann, ganz witzig, dann fängt er an mit den anderen zwei, mit Joey und Chandler, eine Liste zu machen. Eine Pro- und Kontraliste Julie und Rachel. Und am Ende steht auf dieser Pro- und Kontraliste mehr Pro für Julie und weniger für Rachel. Und dann sagen die anderen zwei so, ja, dann ist doch jetzt das klar. Und dann, der zögert dann und dann fragen sie ihn, ja, was ist dein Problem? Und dann sagt er einfach nur, ja, sie ist halt nicht Rachel.
Okay, let's do Julie. What's wrong with her?
She's not Rachel.
Was ist dort passiert? Genau, er hat versucht, rational zu gründen und zu entscheiden, das ist so und so, aber seine intuitive Entscheidung hat gesagt, nee, es ist halt nicht Rachel.
Aber ich glaube, das ist eigentlich das, was Karl Jaspers auch sagt, nämlich genau das, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen einfach diesem Gefühl und rationalen Entscheidungen, warum man mit einer Person eine Beziehung eingehen sollte. Weil für ihn ist Liebe, und das Zitat, weil es sehr pathetisch ausgedrückt ist, die unbegreiflichste, weil grundloseste, selbstverständlichste Wirklichkeit des absoluten Bewusstseins. Also das ist eigentlich das, was Frankfurt irgendwie meinte mit diesen Gründen. Meinte er eben, dass Liebe quasi diese Gründe schafft. Und durch diese Gründe entsteht dann diese Verbindlichkeit. Und das war jetzt eben bei Ross der Fall, dass eben eigentlich das war für ihn dann so klar, obwohl er eben eigentlich die ganzen Kontrapunkte gesehen hat, dass es ihm sofort bewusst war, so, nee, okay, ich liebe halt Rachel und nicht, wie war es, Julie.
Julie, ja. Also ich kenne, ja, das Zitat, das war jetzt wahrscheinlich sehr komplex und sehr kompliziert, aber da würde ich trotzdem noch mal ein bisschen intervenieren, weil Karl Jaspers hat jetzt in dem Zitat von grundlos gesprochen. Mhm. Es ist aber weder so, ich möchte mit zwei Punkten, die waren mir von Anfang an sehr wichtig aufzuräumen. Der erste Punkt ist, es ist nicht der Fall, dass Liebe ausschließlich ohne Gründe stattfindet. Das hat jetzt Jaspers ein bisschen angedeutet, sondern wir haben schon Gründe. Das sind halt, das ist auch eine Entscheidung. Das ist, ich habe Gründe, warum ich mit jemandem zusammen sein möchte. Das ist auch ganz, ganz intuitiv völlig klar. Wenn ich jemanden treffe und sage, naja, also ich möchte Kinder, sie möchte Kinder, okay. Wenn ich jemanden treffe und sage, ich möchte Kinder, sie nicht, das ist ja ein Grund. Dann sagt man, ja, dann sollten wir uns besser nicht treffen. Und das merkt man sehr, sehr, sehr schnell. Da gibt es ja ganz viele solche Dinge. Das heißt, es ist nicht grundlos. Sonst würden wir wie Hummeln irgendwie also in der Welt herumfliegen und uns mit willkürlich gemäß Gefühlszuständen paaren. Das tun wir ja nicht.
Ah, bei manchen.
Jetzt der Kontrapunkt zu Frankfurt, also ja. Das ist Liebe dann, wenn Liebe eine Entscheidung ist und ich mir die Gründe selber aussuchen kann, dann könnte ich ja auch raus in die Welt gehen und sagen, ja, ich verliebe mich jetzt in die Person. Das könnte ich einfach beschließen. Das ist aber so einfach auch nicht. Und das Fromm deutet es nur an und sagt, das ist halt was höchst Individuelles. Das heißt jetzt nicht, dass es für jeden Topf nur einen Deckel gibt. Für einen Topf gibt es sehr viele Deckel. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr individuell. Und da ist vielleicht ein Gedanke von Niklas Luhmann noch ganz interessant. Also ein Soziologe, der hat das in den 80ern in seiner Soziologie der Liebe. Er sagt so, er spricht von Idiosynkrasia. Und das ist ein griechisches Wort, das ganz interessant ist, weil das Idion, das ist das Eigentümliche, was jedes Wesen und jeder Mensch hat, ganz eigentümlich. Und Synkrasia, das bedeutet, es ist eine Mischung. Das heißt, jeder Mensch hat eine ganz eigentümliche Mischung an Charaktereigenschaften. Und er sagt jetzt, in der Moderne wird es immer vielfältiger. Und das kann man, glaube ich, auch wirklich ganz plausibel sagen. Wenn ich jetzt hier ich sitze in München, du sitzt in Berlin, dann sieht man so, das ist eine Stadt, da kommen Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen. Ja, die machen den Bachelor da, den Master da, dann gehen sie Auslandsaufenthalt, leben sie 2 Jahre wo lebt man momentan? England, Backpacking in Australien und so weiter und so fort. Das heißt, all diese Erfahrungen prägen unseren Charakter massiv. Und wenn ich mir beispielsweise zum Beispiel jetzt dörfliche Gegenden anschaut, da ist diese Vielfalt nicht so groß. Und das erklärt das erstaunliche Phänomen. Also ich zum Beispiel komme vom Dorf und dann, wenn ich da mit ein paar Jungs rede und sage so, ey, in München, wenn ich da wäre, ich habe so viel Auswahl und das ist ja ganz toll. Da hast du ja so viele potenzielle Partnerinnen. Dann sage ich, nein, es wird eigentlich weniger. Weil am Dorf haben sehr viele Leute ähnliche Erfahrungen. Das heißt, die passen dann auch ähnlicher zusammen, während hier München, und Berlin ist ja noch, ich hätte schon fast gesagt, schlimmer. Ich sage es jetzt mal einfach nur, es ist ja noch individueller, sage ich jetzt mal so. Das heißt, es ist eigentlich sogar die Chance weniger. Mehr Auswahl macht es schwieriger.
In dem Zusammenhang gibt es auch ein super witziges Experiment von einem US-amerikanischen Psychologen. Arthur Aaron heißt er. Und das ist schon uralt, schon 20 Jahre her. Und das, glaube ich, kannst du mal deinen Freunden vom Dorf, die das sagen, näher bringen. Oder vielleicht hilft es uns auch weiter. Weil der hat eine Studie gemacht und es hat den Titel Experimentelle Erzeugung zwischenmenschlicher Nähe. So, das klingt jetzt erstmal nach sexuellen Übergriffen und Zwang und sonst was, aber es war eigentlich sehr harmlos und schön oder witzig, weil Aaron hat einfach einen Raum genommen und dort je zwei Psychologiestudentinnen einander gegenübergesetzt und die kannten sich davor nicht, haben sich noch nie in ihrem Leben davor gesehen und so. Und ja, also weil es 20 Jahre schon her ist, war das auch wenig divers und für umso heteronormer. Also waren es halt dann 33 Mann-Frau-Paare. Also und dann hat er sich eben die Paare immer verschiedene Fragen stellen lassen. Insgesamt waren es 36 verschiedene Fragen. Und es waren so Fragen wie, wenn du unter allen Menschen der Welt wählen könntest, wen würdest du zum Essen einladen? Oder hast du insgesamt eine Vermutung, wie du sterben wirst? Oder wenn du mit deinem Gegenüber eine enge Freundschaft schließen würdest, was müsste er dann unbedingt von dir wissen? So Fragen halt, also schon jetzt nicht irgendwie Smalltalk, sondern schon irgendwie die in die Materie gehen. Und dann ganz am Ende, nach diesen 36 Fragen, mussten sich die Versuchspersonen noch 4 Minuten lang ganz tief in die Augen schauen. Und das Interessante daran, vielleicht errätst du es auch, in diesem Labor haben sich wirklich fremde Menschen ineinander verliebt. Und ein Paar hat sogar 6 Monate später geheiratet und die Forscher ihn dann auch zur Hochzeit eingeladen. Also man sieht eigentlich so, wenn man das so sich überlegt, dann fällt halt Liebe nicht vom Himmel. So, das lässt sich ganz einfach durch irgendwie ein paar Fragen herbeiführen.
In 2 weiteren Teilstudien, das war also immer noch Teil des Experimentes, wurde dann noch herausgefunden, dass es keinen Unterschied für diese entstandene zwischenmenschliche Nähe macht, ob Mann und Frau oder Frau und Frau sich gegenseitig die Frage beantwortet haben, beziehungsweise die Fragen, ob die Paare irgendeine Ahnung hatten, worum es in diesem Experiment überhaupt ging, ob die Paare ähnliche Ansichten gegenüber bestimmten Dingen im Leben hatten und ob die Paare eine gewisse, ja, Erwartungshaltung gegenüber der Person hatten, mit der sie gepaart wurden.
Ja, das ist völlig richtig. Also das ist natürlich schon was höchst Individuelles und man kann da auch, aber ich sage das immer so, wenn ich jetzt in ihren Biergarten gehe und da sitzen 600 Leute und dann finde ich da ganz zielsicher, dann schaue ich mir um, wen finde ich eigentlich interessant und dann finde ich da schon 2, 3, die ich interessant finde. Dann muss man halt schauen, ob die da alleine sind oder nicht alleine sind. Das macht es dann ein bisschen schwieriger. Aber dieses ganze Phänomen, unsere Alltagspraxis, was wir erleben, wir treffen andauernd Leute, die wir interessant finden. Und dann muss man einfach sagen, naja, das deutet ja ganz, ganz gezielt darauf hin, dass es eben nicht nur einen Topf und einen Deckel gibt, sondern dass das sehr, sehr, sehr viele sind.
Und man muss ja auch sagen, jetzt bei dieser Studie, wahrscheinlich hätte man, also ich meine, es waren alles heterosexuelle, junge Psychologiestudierende. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich da halt Paar ineinander verlieben, ist halt ohnehin schon riesig. Also wahrscheinlich hätte man da auch irgendwie ein paar Flaschen Wein und Madonna oder ich weiß nicht, was damals so hip war, einfach hinstellen können und die hätten sich auch ineinander verliebt. Also genau. Aber ich meine, diese Studie, es ging ja auch da ums Verlieben und wir Deutschen können das ja auch unterscheiden zwischen Verlieben und Lieben. Das ja können andere Sprachen nicht. Und zum Beispiel der römische Dichter Ovid, vielleicht haben da noch ein paar kindheitliche Traumata aus dem Lateinunterricht, die jetzt hervorgetreten. Aber der hat Liebe eigentlich als so Kunst verstanden. Und eigentlich ging dann für ihn damit einher, dass halt Kunst 2 Gründe hat oder damit 2 Sachen einhergehen. Erstens, man kann sie erlernen und zweitens, man muss sie üben, so wie bei jeder Kunst. Und ich glaube, bei allen anderen Künsten wird man wahrscheinlich so ohne weiteres zustimmen. Aber bei Liebe zu übertragen, klingt es ja jetzt erstmal sehr unromantisch und irgendwie sehr unschön, wenn man jetzt an Arbeit und Willen und sowas denkt und nicht an Affekte und Hochgefühle.
Und Erich Fromm sagt zum Beispiel, wir verwenden so viel Energie und Zeit darauf, dass wir beruflich richtig, richtig gut werden, uns weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung. Aber im Bereich der Liebe, da denken wir, da kommen wir nach einem 40-Stunden-Tag heim, setzen uns aufs Sofa und es wird alles gut. Es wird nicht gut werden, definitiv nicht. Wer das so macht, der hat dann zwar eine Beziehung, aber deswegen muss ich das auch lernen, wie ich mit dem anderen umgehe, was ich tue. Also Liebe ist nicht das ganz Tolle, die besonderen Momente, ja, wenn ich mit, keine Ahnung, mit dem Kai Pirinna an der Copacabana sitze, das ist nicht Liebe, sondern das Entscheidende ist, wenn Liebe eine Praxis ist, wie mich mein Partner abends an der Tür begrüßt, wie welches Gespräch wir morgens beim Kaffee führen oder der letzte Satz, bevor wir schlafen gehen. Das ist das Relevante. Und darauf sollten wir auch den Fokus legen, wenn wir das irgendwie wollen. Aber den Rest, glaube ich, den besprechen wir mal nächste Woche, weil da gibt es noch einiges zu sagen.
So, und damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Episode angelangt. Aber wie wir am Anfang ja schon angeteasert haben, könnt ihr direkt bei der nächsten Folge weitermachen. Da geht es dann eben straight weiter mit der Fortsetzung des ersten Teils. Vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Timo, und bis zur nächsten Folge.
Ja, ich freue mich schon. Jetzt wird's spannend.